Wissen schafft Lehrkraft.
Der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
und Torben Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung,
eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Luisa Wagner, in unserer neuen Podcast-Folge. Ursprünglich Grundschullehramt an der HU Berlin studiert und bis dann an die Universität Potsdam gewechselt. Und da evaluierst du gerade im Bereich von Inklusionspädagogik gemeinsam mit Professor Dr. Antje Ehlert ein digitales mathematisches Förderprogramm. Und das soll arithmetische Basiskompetenzen fördern und richtet sich in erster Linie an Kinder von der 4. bis zur 6. Klasse. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich das Thema der aufschlussreichen Aufgabenstellungen im Mathematikunterricht mit diagnostischem Potenzial. Und da gibt es einen Beitrag von Antje Ehlert und dir zusammen im Fördermagazin für die Grundschule. Und da würde ich gerne mit dir starten, mit unserer Fahrstuhlfahrt. Bitte also einen kleinen Teaser. Worum wird es in der nächsten halben Stunde mit dir gehen?
Ja, also das, was dort beschrieben ist, dieser Artikel, auf den du gerade angesprochen hast, das ist kein Projekt im klassischen Sinn, sondern es ist eher ein Dauerthema bei uns in der Ausbildung und in den Seminaren für die Lehrkräfte. Und zwar geht es darum, wie kann ich als Lehrkraft aus dem, was die SchülerInnen im Unterricht machen, erkennen, wo sie sich eigentlich in ihrer Kompetenzentwicklung befinden und was sie als nächstes brauchen. Also so als Grundlage für Individualisierung und Differenzierung im Unterricht. Und da geht es halt darum, dass man einerseits einschätzen kann, was für Anforderungen eigentlich Aufgaben an die Kinder stellen und andererseits halt auch schauen kann, je nachdem, welche Aufgaben man stellt, was die Kinder eigentlich können und auf welchem Entwicklungsstand die sich befinden. Darum geht es so im ganz Groben.
Ich habe mal ein bisschen reingespinkst natürlich in der Vorbereitung in diesen Beitrag, der ja sehr praxisbezogen ist. Das dürfte die Hörenden begeistern. Und habe mich gefragt, ihr habt euch da an ein Entwicklungsmodell von Fritz und Ricken orientiert. Wieso habt ihr euch dafür entschieden und was ist das für ein Entwicklungsmodell? Vielleicht kannst du das für die, die nicht aus dem Bereich Mathe kommen, nochmal kurz skizzieren.
Genau, also das ist ein Entwicklungsmodell für so arithmetische Basiskompetenzen, also für tatsächlich die ersten mathematischen Kompetenzen, die Kinder so erwerben. Und das hat 6 Stufen. Das geht vom Zählen bis hin nachher zu den Grundlagen der Multiplikation und Division. Über, wie gesagt, 6 Stufen. Warum haben wir das benutzt? Einerseits sind wir arbeitsgruppentechnisch da sehr nah dran, deswegen ja, bietet sich das an. Andererseits ist es halt eins der Klassiker. Also es gibt so 2, 3 klassische Modelle dafür, die sich aber tatsächlich in der Aussage, was so aufeinander folgt und was so als erstes kommt und dann darauf aufbauend weiter passiert, nicht grundlegend unterscheiden, sondern...
Finde ich sehr beruhigend, ehrlich gesagt.
Genau, alle kommen zu dem Schluss, ja, dass mathematische Kompetenzen sich einfach nacheinander aufbauen und dass man ohne die Grundlagen die späteren Sachen nicht verstehen kann oder diese Kompetenzen halt nicht erwerben kann. Und ja... Das ist ein Beispiel.
Ja, und jetzt, wir werden das nochmal in die Shownotes packen, da wird es nochmal eine Abbildung geben, auch von dem Entwicklungsmodell von Fritz und Ricken. Und jetzt wäre so für mich die Frage, warum sagst du, du setzt mit deinen Gedanken hier an bestimmte Aufgabenformate an? Warum sagst du, okay, die sollen quasi ein bestimmtes diagnostisches Potenzial mitbringen, um wertvoll zu sein? Wieso wählt ihr diese Aufgaben oder dieses Format so?
Ja, wir sind auf die Aufgaben gegangen, weil das einfach... das Arbeitsmittel schlechthin ist, was die Lehrkräfte in der Schule nutzen. Also gerade im Mathematikunterricht machen sie ja nichts anderes mit den Kindern, als Aufgaben zu lösen in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist das halt auch ein Mittel, was man im Unterricht super einsetzen kann, um einfach den Kompetenzstand und die Entwicklung der Kinder zu beobachten. Weil das halt das tägliche Material ist, was halt da ist und auf das man zurückgreifen kann und womit die Lehrkräfte und die Kinder arbeiten. Deswegen beschäftigen wir uns mit Aufgaben.
Und wenn ich jetzt quasi, also wir haben es jetzt beides, wir haben quasi, okay, es gibt einmal das Thema Aufgaben, finde ich sehr praxisnah, wie du es beschreibst, ja, ich mache meine Aufgaben und im Bestfall kann ich dann eben als Lehrkraft ableiten, ah, okay, das Kind ist noch nicht so weit oder ich kann weitergehen, wie auch immer, das wäre die Kompetenz, die ich mir ja dann als Lehrkraft erhoffe. Wir haben gesagt, es gibt das Entwicklungsmodell, an dem wir uns da orientieren, wie fange ich denn jetzt an? Also sage ich jetzt, okay, ich schaue mir das Entwicklungsmodell an und suche dann nach einer passenden Aufgabe oder wie stelle ich mir das im Bestfall vor für die Praxis?
Ja, das kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man schon so weiß, auf welche Erfahrungsschatz man zurückblicken kann. Also man muss im Hinterkopf schon irgendwie so eine Vorstellung davon haben, wie sich mathematische Kompetenzen entwickeln. Also das ist schon so das Erste, was man braucht, um halt dann diese Aufgaben sich anschauen und auch weiterentwickeln zu können. Also als Erstes müsste ich schon wissen, was die einfacheren Aufgaben und was die schwereren Aufgaben sind. Also zum Beispiel, dass ich zuerst Aufgaben, die ich einfach auszählen kann und noch mit Material bearbeite, dass die sehr viel leichter sind, als wenn ich irgendwie Ziffernaufgaben habe, wo unterschiedliche Mengen gesucht werden oder sowas. Das muss ich also im Hinterkopf schon mal haben. Und dann kann ich einerseits, wie gesagt, gucken, was für Anforderungen stellen Aufgaben eigentlich, weil das auch tatsächlich in Schulbüchern nicht immer so ganz, ja, klar kommuniziert ist. Manchmal werden auch Aufgaben auf einer Seite zusammengefasst, die völlig unterschiedliche Anforderungen stellen an die Kinder. Und andererseits kann ich dann halt auch die Kinder im Unterricht beobachten, wenn die diese Aufgaben lösen. Können die welche Strategien benutzen die? Sind die da sicher in unterschiedlichen Formaten oder geht das nur in einer bestimmten Art und Weise, wenn sie einen Algorithmus durchführen oder so und kann dann daraus ableiten, was die Kinder können.
Lass es uns versuchen, konkreter zu machen. Also wenn wir uns jetzt das Modell angucken, dann würden wir beispielsweise bei Niveau 3 sehen, da geht es um Kardinalität und Zerlegbarkeit. So, jetzt habe ich also rausgefunden, wie du es gesagt hast, ich schaue mir das im Schulbuch an, ich suche mir ein bestimmtes Aufgabenformat aus, was ich vielleicht auch irgendwie gut kenne, sage, okay, das ist die leichteste Stufe. Wie kann ich denn jetzt dann schauen, ist das Kind auf Niveau 3? Woran mache ich das fest? Habt ihr da quasi konkrete Beispiele gegeben oder wie gehe ich dann weiter?
Genau, das Niveau 3, wenn wir jetzt dabei bleiben, Kardinalität heißt die Verbindung von Menge und ja, Zahl. Und da geht es halt darum, dass die Kinder also wirklich das verstehen, dass diese Zahlen, die sie immer sehen, mit Mengen verbunden sind und dass die, ja, die Zahlen halt die Mengen darstellen. Und da, ja, sind klassische Aufgaben solche Aufgaben, die zum Beispiel die Endmenge suchen. Also das heißt, wenn ich jetzt Aufgaben habe mit, ich habe, keine Ahnung, 5 Äpfel und gebe noch 3 dazu, wie viele sind das dann? Und ich habe dazu jetzt erstmal kein Material, was ich so direkt auszählen kann, weil dann ist es einfach nur abzählen, das können schon Kinder ganz früh, also das können die in der Kita oft schon, solche Aufgaben, sondern da geht es tatsächlich dann um das Weiterzählen und das im Kopf Weiterzählen sozusagen und verstehen, dass zwei Mengen zusammenkommen. Und das sind so klassische Aufgaben oder auch so diese Zahlenpyramiden, wenn unten die gesamte Reihe gegeben ist, also nicht, wenn irgendwo Lücken sind, sondern wenn man tatsächlich unten so diese gesamte Reihe hat, dann können die Kinder das zusammensetzen und weiterrechnen. Oder auch so Darstellung von Reihenfolgen von Mengen und die Kinder müssen die dann fortsetzen oder einsetzen, wo welche Menge hingehört. Das sind so klassische Aufgaben dafür.
Und wenn ich jetzt sage, okay, finde ich gut, habe ich gemacht, ich habe jetzt geschaut, dieses Kind kann diese Aufgaben lösen, beziehungsweise ich denke, okay, das muss da vielleicht noch ein bisschen was üben, setzen wir vielleicht da erstmal an. Was biete ich dem Kind denn als Nächstes? Also ist das dann quasi ja nicht eigentlich, dass der Moment der Diagnostik auch schon der Moment der Förderplanung ist? Also ich stelle fest, aha, das Kind ist auf Niveaustufe 3 und muss sich hier noch auseinandersetzen. Muss ich dann einfach nur diese Aufgaben anbieten oder was leite ich dann daraus ab?
Erstmal müsste ich nicht nur eine Aufgabe davon machen, sondern auf jeden Fall mehrere und auch in mehreren Formaten, weil die Kompetenz ist nur erreicht, wenn ich sie auch flexibel einsetzen kann und nicht nur einen Typ jetzt beispielsweise kenne und den dann irgendwie durchführen kann. Und dann geht es, also wenn ich jetzt sage, okay, die Sachen auf Niveau 3, die sind irgendwie klar, dann geht es ja darum, die Sachen, die dann auf der nächsten Kompetenzstufe kommen, zu entwickeln und zu unterstützen und diese Lernentwicklung zu unterstützen. Und das nächste wäre dann das Teil-Teil-Ganze-Prinzip. Also das heißt, dass klar ist, dass ich eine Menge in verschiedene Teilmengen zerlegen kann. Und da fängt man dann halt wieder ganz klassisch mit Material an, immer materialunterstützt erstmal anfangen und versucht dann den Kindern klarzumachen, okay, man hat jetzt hier diese Menge, bleiben wir mal bei den 8 Äpfeln und die kann ich in unterschiedliche große Teilmengen aufteilen. Also ich kann auf die eine Seite 1 Apfel legen und 7 oder ich kann 3 und 4 machen und so weiter und es bleiben aber immer diese 8 Äpfel, die verändert sich nicht, die Gesamtmenge. Und da geht es dann halt einfach genau weiter, die weitere Entwicklung zu unterstützen sozusagen.
Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil ich habe das nämlich genau den Teil neben nur 2 anderen Stellen, wo ich dachte, die sind mir ganz wichtig in dem, was ihr geschrieben habt, die müssen unbedingt gesagt werden, dass du gerade nochmal darauf hingewiesen hast, es reicht eben nicht, dass ich mir einmal anschaue, gibt es hier einen Aufgabentyp, den das Kind kann, andersrum schon. Also andersrum kann ich schon sagen, ah okay, ein Kind kann also verschiedene Aufgaben nicht lösen, dann ist es eben auch noch nicht auf dieser Niveaustufe. Das kann ich dann quasi leicht ableiten und ihr schreibt aber dann, umgekehrt kann ich eben nicht davon ausgehen, dass ein Kind ein Niveau erreicht hat, nur wenn es eine dieser Aufgaben gelöst bekommt. Und das finde ich ganz wichtig, finde ich auch für die Lehrkräfte, ne? Dann zu sagen, okay, jetzt habe ich erstmal eher so einen Indikator für, das könnte die Stufe sein, auf der das Kind sich befindet und wir gucken nochmal weiter. Und das andere, was ich dann auch noch einfach wichtig fand, war dieses, was kann ich quasi dann, was kann das Kind dann, wenn es die Niveaustufe erreicht hat, es kann dann eben auch leicht adaptieren. Es kann dann eben auch sagen, ah, okay, wenn ich dieses Verständnis aufgebaut habe zu dem Beispiel 8, bei dem wir jetzt bleiben, dann kann ich das auch übertragen, diese Kompetenz des Zerlegens, ja, die kann ich dann auch übertragen auf die Gesamtmenge 5 oder auf die Gesamtmenge 9, ja, weil die Kompetenz eben nicht mit der 8 einhergeht, sondern mit was anderem einhergeht. Das fand ich sehr, sehr wichtig und sehr attraktiv. Für mich ist das eine wichtige Folge, wenn jetzt die Leute, die Mathematik studiert haben und die Mathematiklehrkräfte sind, das hören, dann denken die so, okay, worüber genau sprechen wir heute? Was ist das Thema? Weil die mit Sicherheit ganz vieles davon kennen. Aber gerade im Grundschulbereich haben wir es ja auch mit ganz vielen Lehrkräften zu tun, die in Mathematik nicht primär ausgebildet sind und für die das eben nicht das Hauptfach ist und die es trotzdem unterrichten. Jetzt reden wir von Kernkompetenzen. Wo sind denn die Kernkompetenzen? Und wo siehst du die Gefahr bei diesen nicht ganz so ausgebildeten Lehrkräften? Kriegen die das hin? Also mit eurer Anleitung, die lesen das und sagen, ah super, jetzt kann ich losgehen oder was würde denen noch fehlen?
Ich glaube, das ist ein Prozess. Also nur weil man jetzt sich einmal dieses Entwicklungsmodell durchgelesen hat und dann vielleicht unseren Artikel gelesen hat und so ein paar Aufgabenbeispiele hat, kann man das nicht ad hoc umsetzen, glaube ich. Es ist einfach, glaube ich, ein Prozess und lebt wie vieles vom Üben und vom Miteinander besprechen und reflektieren und so weiter. Das ist tatsächlich auch das, was wir den Studierenden in der Uni immer sagen und das auch tatsächlich praktisch immer versuchen, so oft wie es geht auch zu machen, weil man muss das halt einfach wirklich üben und sich angucken und gerade bei unterschiedlichen Aufgabenformaten schauen, was die eigentlich wirklich beinhalten. Und das ist halt eine Sache, die ja man nicht direkt jetzt immer kann. Und es geht selbst uns so, dass wir bei manchen Aufgabenformaten draufschauen und sagen, okay, da sind so unterschiedliche Anforderungen vielleicht auch drin. Da muss man erstmal überhaupt gucken, wo man die überhaupt einsetzen kann. Also das ist auch immer nicht so ganz eindeutig. Deswegen lebt es tatsächlich davon, dass man das immer wieder probiert und sich bestenfalls mit anderen austauscht und darüber reflektiert, was man jetzt wie einschätzen würde und so weiter. Und dann wird man da immer besser.
Und wenn ich jetzt als Lehrkraft unsicher bin, also ich habe jetzt eben diese verschiedenen Aufgaben gemacht und dann hängt das Kind irgendwie zwischen 2 oder gar 3 Niveaustufen, wo ich irgendwie sage, Mensch, das hat mir jetzt eine Aufgabe auf Niveaustufe 4 gelöst und bei 2 ist aber auch nicht alles sicher und bei 3 so ein bisschen. Was mache ich denn dann? Wo bin ich denn dann eigentlich richtig?
Dann fängt man immer beim Untersten an. Also weil es einfach diesen hierarchischen Aufbau an Kompetenzen gibt, müsste man immer den untersten Teil festigen, bevor man dann den Rest weitermacht. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und es gibt Aufgaben auf 2, 3 und 4, die irgendwie gehen und welche, die nicht gehen, dann müsste man zuerst auf Niveau 2, also das ist halt der Zahlenstrahl im Kopf, dass die Kinder quasi den abgespeichert haben und da sich flexibel drauf bewegen können, den muss ich dann halt wirklich festigen, dann nochmal danach in der Kardinalität, also der Mengenvorstellung schauen, dass da alles klar ist und dann gehe ich weiter zu dem Aufteilen zum TTG-Konzept. Aber genau, man fängt eigentlich immer unten an und versucht die Basis zu schaffen für die danach.
Ich höre quasi die kritische Stimme von den Leuten, die sagen, boah, die Zeit habe ich gar nicht. In der Klasse sitzen 30 Kinder und ne, irgendwie, ich kann da unmöglich, was also ich aus der Praxis auch bestätigen würde, ich schaffe das auf gar keinen Fall, mich da reinzusetzen und zu sagen, ich gucke mir die ganzen Aufgabenbeispiele an. Was könnt ihr da entgegnen? Wo ist dann der Mehrwert, den ich noch finden kann in den Aufgabenformaten? Oder wie begegne ich dem sinnvoll?
Also ich glaube, wenn man einmal den Hintergrund verstanden hat, also so auch die Kompetenzentwicklung im Hinterkopf hat, dann fällt es einem viel leichter für den Unterricht Aufgaben auszuwählen, die man benutzt. Das einerseits, ich glaube, das ist der große Vorteil davon. Und man wird nicht mehr überrascht von Aufgaben, die man benutzt hat, die man für machbar hielt und dann irgendwie die Hälfte der Kinder nicht weiß, was sie tun soll und vollkommen überfordert ist. Oder auch in die andere Richtung, dass alle sagen, oh, das war ja jetzt irgendwie super leicht, was ist da los? Das ist, glaube ich, eins der großen Vorteile und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, dass man jetzt nicht jeden Tag jedes Kind irgendwie bei seinen Aufgaben beobachten kann. Ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern es geht eher darum, einerseits, wenn mir auffällt bei Kindern durch keine Ahnung, irgendwelche Übungen, die ich halt mache oder Tests, die ich schreibe oder so, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, dass ich dann ein relativ unterrichtspraktisches Mittel habe, um nachzugucken, woran es liegt und wo vielleicht der Hänger sein könnte. Und dass man halt auch einfach immer mal wieder die Kinder, also man muss ja nicht alle gleichzeitig beobachten oder so, das ist ja auch schwierig und schwierig umsetzbar, aber dass man sich tatsächlich vornimmt, alle Kinder im Verlauf immer mal wieder beim Lösen von Aufgaben zu beobachten und zu gucken, was sie da eigentlich genau machen und ja, welche Strategien sie anwenden und wie sie da eigentlich aufgestellt sind.
Das ist ja jetzt ein sehr feines Diagnostizieren. Wir reden ja auch hier von dem Ziel, dass der Lernverlauf eben beobachtet werden soll, ne? Und dass ich eben als Lehrkraft die Möglichkeit habe, sehr fein zu sehen, wo steht das Kind jetzt hier gerade und was ist die nächste Aufgabe. Wenn ich jetzt aber trotz dieser Folge und trotz dem Artikel, den ich dann angeschaut habe oder den Empfehlungen, die ich da angeschaut habe, sehr unsicher bin, gibt es da irgendwie eine Diagnostik, die du empfehlen würdest, die man vielleicht für sich zur Ergänzung anwenden kann? Oder findest du das einfach an sich nicht so sinnvoll, hier eine standardisierte Form von Diagnostik einzusetzen, wenn ich nur gucken möchte, wo stehen die Kinder?
Also ich finde, beides hat absolut seine Berechtigung. Also das, worüber wir jetzt hier sprechen, ersetzt keine standardisierte Diagnostik, wenn Kinder wirklich starke Schwierigkeiten haben und ich wirklich jetzt irgendwie, auch sei es nach Förderschwerpunkten oder so, diagnostizieren will. Das ersetzt es auf gar keinen Fall. Also das ist hier tatsächlich einfach eine unterrichtspraktische Möglichkeit der besseren Beobachtung, sage ich mal, oder der genaueren Beobachtung. Wenn ich sehe, Kinder haben wirklich krasse Schwierigkeiten, dann muss ich wirklich, glaube ich, ein Testverfahren benutzen, das halt einfach auf die mathematischen Basiskompetenzen guckt. Also dann hilft es mir nicht, irgendwie so ein curriculares Verfahren zu benutzen, was den normalen Lehrplan irgendwie abtestet, sondern dann muss ich halt ein Verfahren nehmen, was Basiskompetenzen abtestet und da dann halt wirklich gucken, okay, wo liegen eigentlich genau die Schwierigkeiten und was ist das Problem? Weil das kriegt man dann mit den Aufgaben jetzt ja nicht so sensibel raus wie mit einem standardisierten Testverfahren. Also das ersetzt es nicht.
Und das Praktische ist aber eigentlich, finde ich ja, oder das Attraktive an dem Thema der aufschlussreichen Aufgaben mit ihrem diagnostischen Potenzial, dass ich eben sagen kann, naja, das läuft ja eigentlich im Unterricht mit. Also ich muss ja eigentlich nicht extra vorbereiten und schauen, sondern ich muss mir im Bestfall, das hast du ja gerade auch schon schön beschrieben, ich bin mir im Bestfall klar darüber, wie ist denn eigentlich dieses Entwicklungsmodell, beziehungsweise wie ist der Verlauf der Entwicklung, jetzt erstmal unabhängig davon, welches der Modelle ich anwähle, aber ja, wie ist der Verlauf der Entwicklung und wo könnte das Kind stehen? Ah, ich bin unsicher, okay, dann gucke ich doch nochmal nach, schau mal, löse mal die Aufgabe auf dieser Seite, weil ich eben weiß, die deckt das ab und dann kann ich daraus meine Schlüsse ziehen und muss eben nicht, wie du es gerade sagst, da noch eine große Diagnostik hinterher schieben, sondern ich kann eigentlich im Bestfall im geübten Zustand meinen ganz normalen Unterricht dafür nutzen.
Ja, ganz genau.
Das heißt, wir müssen eigentlich eine Automatisierung bei den Lehrkräften herstellen, die sagen, okay, das ist so ein Ding, was einfach nur passiert. Ich gehe in meinen Unterricht und ich weiß, ah, komm, die machen das und das und im Bestfall gehe ich einfach ein bisschen durch die Reihen und sage, hier wird die Aufgabe bearbeitet, ah, okay, hier wird die Aufgabe bearbeitet, ah, okay, und kann daraus meine Schlüsse ziehen.
Ja, im Bestfall läuft das so im Hinterkopf ab und man kann das ja immer so ein bisschen mitlaufen lassen und gucken, ja.
Wo siehst du, wenn du dir das so vor Augen führst, was wir jetzt hier gesprochen haben, wo siehst du da die große Herausforderung für Lehrkräfte und aber auch, wo siehst du die Ressourcen, die wir haben? Also Blick Zeit und Fachwissen haben wir jetzt schon angesprochen, ne? Also was haben Lehrkräfte für Herausforderungen, was das Zeitmanagement betrifft? Das wissen wir, dass nicht alle Grundschullehrkräfte oder auch viele Grundschullehrkräfte nicht primär ausgebildet sind als Mathematiklehrkräfte. Wissen wir auch. Aber wo siehst du trotzdem Ressourcen und Herausforderungen mit Blick auf den Einsatz von solchen aufschlussreichen Aufgaben?
Also ich glaube, die Vorteile sind schon relativ deutlich geworden, dass, wie gesagt, wenn ich das kann, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, die Kinder einfach besser zu beobachten und genauer zu wissen, was sie da eigentlich machen. Ich glaube, das ist der größte Vorteil, den es hat. Mir ist aber natürlich bewusst, dass ja auch einer gewissen Vorbereitung erstmal am Anfang einfach Bedarf, weil, wie gesagt, ich muss mir irgendwie mal wenigstens klar werden, wie die Entwicklung von mathematischen Kompetenzen funktioniert, was da wann kommt und so, muss mich da ein bisschen mit beschäftigen. Das ist natürlich einfach eine Sache, die man dann halt auch machen muss. Also es geht viel besser, wenn man das irgendwie im Team macht und sich abstimmt und gegenseitig reflektiert und darüber diskutiert. Und da ist mir natürlich auch bewusst, dass das auch nicht überall der Fall ist, auch nicht überall der Fall sein kann. Deswegen ist das, glaube ich, eine Herausforderung, vor der die Lehrkräfte stehen, dass man halt nicht immer einen Gesprächspartner oder einen Reflexionspartner für sowas findet und sich denn dem allein stellen muss. Und das ist immer deutlich schwerer, als wenn ich da irgendwie drüber diskutieren kann, welche Anforderungen jetzt diese Aufgabe hat oder warum ein Kind jetzt diese Aufgabe oder jene nicht lösen konnte oder sowas. Das diskutiert sich natürlich sehr viel leichter, wenn man da irgendwie mit mehreren das zusammen macht und bespricht und dann auch vielleicht nochmal ja, einen anderen hinzukriegt.
Also eigentlich kommt bei mir jetzt immer genau an der Stelle nochmal die Frage zur praktischen Anwendbarkeit, aber ich glaube, die ist einfach wirklich, also ne, das hast du gerade nochmal sehr schön zusammengefasst, das ist gesagt, mir kommt gerade, während du das so erzählst mit diesen so, dann könnte dann Austausch stattfinden und ne, wir gerade gesagt haben, im Bestfall habe ich das irgendwann geübt und es passiert, kommt mir so ein bisschen das Wort des Tages und die Zahl des Tages oder der Zahlensinn in den Kopf, den glaube ich fast alle Grundschullehrkräfte kennen, ja, wo wir sagen, okay, wir machen da irgendwie immer wieder so einen Blick auf so einer Metaebene auf ein Wort, einen Satz oder eine Zahl, um das eben in seinen jeweiligen Beziehungen nochmal betrachten zu lernen und nicht nur als, das ist eine Zahl oder ein Wort. Und ungefähr so stelle ich mir das im Bestfall eben auch vor. Nicht nur als, das Kind kann arbeiten und kommt voran, sondern eben auch auf der Lehrkraftebene in eine Metaebene zu gehen und nicht nur sagen, arbeitet, sondern was arbeitet, was heißt das, was kann es? Und da eine ähnliche Brille aufzusetzen, das finde ich einen sehr attraktiven Blick. Fantastisch. Dann würden wir zum Ende kommen und ich würde dich noch fragen, eine Frage aus unserer Kategorie Out of the Box. Und zwar, welche Person deines eigenen schulischen Lebens hat dich besonders geprägt?
Ach, herrje. Also, die Frage habe ich vorher gesehen und habe auch tatsächlich drüber nachgedacht. Und ich glaube, also es ist vollkommen weg von unserem Thema und hat auch nichts mit Mathematik zu tun. Ich hatte tatsächlich eine Spanischlehrerin, die ich einfach für ihre unglaubliche Ruhe und Gelassenheit immer bewundert habe. Also die hat uns da in diesem Kurs wirklich einerseits fachlich sehr gut durchgeführt und andererseits war sie einfach wahnsinnig entspannt bei dem, was sie gemacht hat. Und das fand ich immer beeindruckend, weil ganz viele ja, Lehrkräfte und auch SchülerInnen mir immer sehr gestresst vorkamen und man immer irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles viel und anstrengend und so. Und bei ihr sah das immer sehr ja, gelassen aus. Das fand ich immer beeindruckend.
Sehr schön. Und noch eine Frage. Was würdest du, wenn du könntest, direkt am deutschen Schulsystem verändern? Also du wachst morgen früh auf, ein Wunder ist geschehen. Was wäre das Wunder?
Das Wunder ist geschehen, dass sich Lehrkräfte und andere Akteure in multiprofessionellen Teams herzaubern könnte.
Ja, das wäre Zeit. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für das Gespräch und bin gespannt auf ein nächstes Gespräch und wann wir uns vielleicht nochmal wiedersehen im Podcast. Vielen lieben Dank, Luisa Wagner.
Ja, vielen Dank.